Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler.
Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Eske Bockelmann.
Und ich bin Daniel Butcher. Wir sind hinter dem Geld her, aber nicht in dem Sinn, dass wir es haben wollen. Wir wollen seiner habhaft werden. Wir ermitteln in Sachen Geld.
Wir wollen seine Identität aufdecken. Wir wollen feststellen, was Geld überhaupt ist. Denn es heißt ja so schön, Geld regiere die Welt. Und wenn dem so ist, so meinen wir, sollten wir schon auch wissen, was uns da regiert.
Ganz genau. Und zur Aufdeckung dieser Regentschaft reisen wir heute in dieser dritten Folge in das Jahr 1367 nach Europa, genauer nach Augsburg. Dort betritt ein junger Mann, vom Lande kommend, die Stadt, um sein Glück zu suchen. Mit Vornamen Hans, aber er findet wirklich sein Glück. Er hat sogar mittlerweile einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich zitiere: Es gelang ihm durch Fleiß, Geschäftssinn, Glück und zwei vorteilhafte Ehen in Augsburg zu Wohlstand und Einfluss zu kommen und damit den Grundstein für den finanziellen und sozialen Aufstieg der Familie zu legen. Zitat Ende. Der Traum der Städte im Mittelalter, der europäische Traum vom Weber, als das startet er, mietet sich eine kleine Wohnung und kann darin arbeiten, zum reichsten Menschen oder zur reichsten Familie wohl weltweit. Das ging damit, dass er eben nicht nur selber Weber war, sondern irgendwann mal gemerkt hat, es ist noch lukrativer, weben zu lassen. Er hat dem sogenannten Verlagswesen sich mit verschrieben, wo man dann die Webstühle besorgt und verleiht, die Produkte abnimmt. Als Reichsstadt, als freie Reichsstadt ist Augsburg dem Kaiser unterstellt. Er und seine Familie haben gute Beziehungen zum Kaiser. Er wird später sogar die Familie zum Münzverleiher für den Kaiser. Sie bekommen Monopole für den Abbau von Metallen und aber auch Monopole für den Handel. Das prosperiert. Die reichste Familie weltweit, du weißt schon genau, wovon wir reden. Wir reden von den Fuggers, in dem Fall von Hans Fugger.
Aber daneben reden wir auch von einem armen Teufel, namenlos, ohne Wikipedia-Eintrag, der neben vielen anderen auch in diese Stadt kommt, in eine Stadt wie Augsburg. Ein armer Teufel deshalb, weil er der Versorgung ledig ist. Also, er ist nicht mehr eingebunden in einen Haushalt, er hängt nicht mehr an einem Herrn, hängt nicht mehr ab von einem Herrn, aber wird auch deswegen nicht in dessen große Familia, also in diesem weiten Sinne, mitversorgt. Ist eigentlich auf Bettelei angewiesen, die aber wird verfolgt neuerdings, hart verfolgt, sodass es für ihn eigentlich nur diesen Weg gibt in die Stadt. Warum in diese Stadt? Weil sie frei ist und weil sie ihm die Freiheit auch von einer solchen Verfolgung zusichert. Und dort bildet er mit den vielen anderen seinesgleichen ein gutes Dreiviertel der Stadtbewohner, die als mittellos gelten. 40% im Jahre 1610 gelten als völlig mittellos, während ein kleiner Teil von 7,5% reich ist, wie ein Hans Fugger, beziehungsweise er vielleicht sogar zu den Steinreichen zählt. Die Besonderheit an dieser Stadt ist, es ist eine freie Stadt. Das ist eine Besonderheit, denn man muss nicht meinen, dass die Städte einfach als solche immer schon frei sind, Städte als Ort der Freiheit. Nein, das sind sie nicht, das ist eine Besonderheit. Und der wollen wir uns heute widmen.
Eske, so, wir sind jetzt, wie gesagt, in Folge 3, im ersten Teil. Und die Frage stellt sich, warum wir als Ermittler in Sachen Geld bei der Entstehung des Geldes ausgerechnet ins Mittelalter reisen, in die Zeit der Entstehung der freien Städte. Klassischerweise sind die Menschen so veranlagt, wenn man sie darüber reden hört, was Geld ist und wo es entstanden ist historisch, dann gibt es entweder Mesopotamien oder antikes Griechenland. Wann immer man eine Münze ausgebuttelt hat, soll Geld entstanden sein. Oder wenn es ein Bewusstsein davon gibt, dass das, was wir heute in unseren Händen haben, was wir auch in Folge 1 und 2 nochmal deutlicher gemacht haben, dass das nichts gemein hat mit dem, was vor Tausenden von Jahren war, dann wird vielleicht noch unterschieden in modernes Geld. Und dann heißt es ja, was ich seit Ende des Bretton Woods, seit Ende einer Golddeckung, das sei jetzt das moderne Geld. Warum reisen wir ausgerechnet ins Mittelalter in die freien Städte?
Ja, das werden wir jetzt erstmal entwickeln, aber uns ist einfach klar, dass wir damit stark verstoßen, empfindlich verstoßen gegen das, was man automatisch unwillkürlich eben da voraussetzt. Und wir wissen, wir machen das verhältnismäßig knapp gemessen an der Größe der Aufgabe, jetzt also das Entstehen des Geldes irgendwie zu erklären. Aber wir machen es knapp, aber wir wissen, das ist ein Gewicht, was man da zu stemmen hat. Also, beginnen wir. Freie Städte, das ist eine Besonderheit. Warum, was heißt da überhaupt frei? Es heißt, dass die Menschen in den Städten nicht mehr in einem Herrschaftsverhältnis stehen, in Abhängigkeit von einem Feudalherrn. Feudalherren können durchaus noch sich zuständig sehen und letztlich sozusagen nominell als die Herren einer solchen Stadt. Aber es gehört zu diesen Städten, dass die Menschen innerhalb von dieser Herrschaft freigesagt sind. Und das ist eine historisch so eminente Besonderheit, dass es wirklich Europa, die Entwicklung, die historischen Gegebenheiten in Europa abgrenzt von allen sonst in der Welt. Das findet also wirklich nur in Europa statt. Und damit ist also auch klar, es gibt keine irgendwie naturwüchsige Entwicklung, sobald Städte sind, sobald Menschen siedeln. Irgendwann mal entwickelt sich das dann eben zu der Freiheit der Städte. Nein, das ist keine irgendwie automatische Entwicklung. Wir müssen historische Gründe finden, die nur in Europa aufgetreten sind. Und spezifisch nur dort es begründet oder eben auch erzwungen haben, dass Städte zu freien Städten werden, also die Menschen dort aus der Herrschaft freigesagt sind.
Und ich würde vorschlagen, wir grenzen es nochmal kurz ab zu dem, was zuvor war, zu dem, was auch parallel immer noch existiert und dominant ist. Das, was mit Feudalismus bezeichnet wird, wo man Gemeinschaften hat, die ja hierarchisch gestaffelt sind, ja, in denen es Verpflichtungen gibt zwischen den einzelnen Menschen in ihren Rollen. Verpflichtungen und zwar wechselseitig. Du hattest es auch schon angedeutet. Also wenn der Feudalherr hat das Titulareigentum über ein bestimmtes Gebiet, das heißt, alles gehört ihm darauf, auch die Menschen. Aber die Menschen, die auf dem Gebiet sind, ihnen ist er auch gegenüber verpflichtet, sie zu schützen, zu gucken, dass sie Unterkunft haben, was zu essen bekommen. Umgekehrt natürlich diejenigen, die dem König oder dem Feudalherrn verpflichtet sind, müssen ihm in Dienst zu Diensten sein. Gemein, wie auch in der letzten Folge, als wir über die Dahomey gesprochen haben, ja, ist es ein redistributives System. Das heißt, es wird eingesammelt und verteilt. Die Art der Einsammlung ist natürlich nicht freiwillig, ja, und ist natürlich jetzt nicht irgendwie romantisch zu sehen. Und die Verteilung ist auch nicht jetzt demokratisch, sondern die wird bestimmt vom jeweiligen Feudalherrn. Die Art und Weise, wie eingesammelt wird, wie verteilt wird, dadurch unterscheiden sich alle Gemeinschaften vor denen der freien Städte, zu denen wir jetzt gleich kommen werden. Aber in der Regel geht es um eine Selbstversorgung. Und ihr seht schon, unser Blick, wenn es darum geht, zu erklären, was Geld ist, ist immer ein Blick auf die Versorgung. Und zwar, wie die sozialen Beziehungen innerhalb der Versorgung der Menschen organisiert sind. Das nochmal zur Abgrenzung, Eske, war mir nochmal wichtig, zur Abgrenzung zu dem, was jetzt hier entsteht.
Ja, und wichtig daran, diese Verhältnisse fordern nicht irgendwie von sich aus danach, fordern es nicht ein, dass ja, sie über transzendiert werden müssen, dass sie aus irgendwas, von irgendwas anderem abgelöst werden müssen. Die sind überaus stabil und bleiben auch außerhalb von Europa genau in dieser Weise stabil, in dieser allgemeinen Weise, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Wir fangen also an und müssen fragen, warum ergibt sich da in Europa diese eine Besonderheit? Und der erste Punkt ist eine Tatsache, die eigentlich dieses Europa, diese europäischen Länder bedrückt. Denn die sind das Opfer von Überfällen, von absolut regelmäßigen Überfällen von den Normannen, von den Ungarn, von arabischen Stämmen, die also in schöner Regelmäßigkeit diese Länder aufsuchen und von der Ernte was fordern, Schätze fordern. Diese Länder sind also auch durchaus schon darauf eingestellt, dass da mal wieder der nächste Überfall kommt. Gut, vielleicht nicht auf die Uhrzeit genau, aber so in der Jahreszeit kann man schon erwarten, wann das wieder ist. Und dann wird eventuell schon vorher verhandelt und was da an Lösegeld, wie man das nennt, also einfach nur jetzt nicht Geldmittel, sondern irgendwelche Güter, die gefordert werden, dass die bereit liegen, um dann die Zerstörungen, die da immer, mit denen das immer verbunden ist, eben gering zu halten. So, was ist das Besondere daran? Ja, das Besondere daran ist, sind jetzt nicht die Überfälle, sondern dass die von den verschiedenen Seiten verhältnismäßig gleichzeitig, nämlich bis zum 11. Jahrhundert, ein Ende nehmen. Aus unterschiedlichen Gründen, die, ja, da könnte man noch lange rätseln, weshalb. Die Hauptsache ist, dass sie enden. Und das heißt, Länder, die regelmäßig diesen Blutverlust hatten, also an Gütern, aber natürlich auch an Leben, die haben jetzt die volle Verfügung über das, was sie über Jahrhunderte hinweg immer weggeben mussten.
Also die Lebenserwartung steigt eindeutig. Wenn deine Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Kinder nicht umgebracht werden bei Unfällen, Überfällen, dann steigt die Lebenserwartung. Sie steigt aber auch, wenn natürlich, wenn du nicht ständig die Erträge der Landwirtschaft weggeben muss, weil sie dir geraubt werden, bekommst du eher einen Überschuss. Also der erste Punkt, warum das für uns wichtig ist, dass die Lebenserwartung steigt, Entschuldige, und eben die landwirtschaftlichen Erträge verbleiben. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Also kommen ja mehrere Sachen hinzu, warum es dieses einzigartige Phänomen in Europa ist. Es kommt noch hinzu, dass parallel landwirtschaftliche Techniken sich verbessern. Ich weiß nicht, ob du vom Land kommst, ich komme vom Land. Wir haben uns immer unterhalten darüber, welcher Bauer wann, wo, wie was anbaut und ob das denn sinnvoll ist, im dritten Jahr in Folge das Gleiche da anzubauen. Na klar, das Bewusstsein dessen auf dem Land, wir haben das, ist so die sogenannte Dreifelderwirtschaft, dass man wechselseitig praktisch anpflanzt, mal das, mal wieder ein Jahr pausiert. Das wird entdeckt, aber auch die Techniken für Pflüge werden verbessert. Alles zusammengenommen bedeutet das, dass auch hier nochmal ein zusätzlicher Überschuss an Lebensmitteln, an landwirtschaftlichen Produkten sich ereignet. Eigentlich was Schönes, aber dann kommen noch andere Sachen hinzu.
Ja, und selbst die Verbesserung der landwirtschaftlichen Techniken kann man vermuten, könnten ja ihren Anstoß genau darin gehabt haben, jetzt lohnt es sich wieder mehr auf die eigene Landwirtschaft zu setzen und sie ertragreicher zu machen, weil die Erträge jetzt nicht mehr regelmäßig geraubt werden. Und entsprechend jetzt ohne diese Gefährdung ist es auch möglich, die Handelsfahrten nach außen friedlich und auch erfolgreich in dem Sinne eben abzuwickeln, dass diese Schiffe überhaupt wieder zurückkommen und nicht überfallen werden. Das heißt, auch die Versorgung von außen durch Handel verbessert sich und führt halt noch einmal dazu, dass die Bevölkerung besser tatsächlich versorgt ist, auch mit Lebensmitteln.
Ja, und ich meine, Eske, das ist ja auch so, dass indem dir nicht ständig was weggenommen wird, hast du auch was übrig. Also dieser Handel mit außen bedeutet ja, du musst ja irgendwas übrig haben. Aber dann geht es eben nicht nur um irgendwelche Luxusgegenstände, sondern tatsächlich kann man dann auch Dinge eintauschen, die für eine Lebenserwartung, für das Leben, für die Lebensqualität besser sind. Und ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Also es läuft jetzt darauf hinaus, wie eine Bevölkerung sich vermehrt. Wir haben also erstens, werden weniger umgebracht. Zweitens, viel, viel bessere Versorgung, also mehr an Lebensmitteln. Und das Dritte ist, es gibt, aus welchen Gründen auch immer, zum einen wahrscheinlich, weil es schlechte Bedingungen gab in den anderen Ländern, vielleicht aber auch, weil es auf einmal heißt, in Europa sei es super friedlich und die Bedingungen gut. Es gibt einen riesengroßen Zuzug von Advenae, wie man es nannte, Gästen. Ja, so. Das heißt, das kommt noch hinzu. Insofern ist es ein dreifach begründetes Bevölkerungswachstum. Und zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, in dem wir ja sind, für den Anfang, ist das etwas, das ist wirklich faszinierend, phänomenal. Es ist um das Doppelte bis Dreifache. Um das Doppelte bis Dreifache. Und das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, und bei dem letzten Punkt, diesem Zuzug von außen, diesen Advenae, die da allenthalben in den Dokumenten dieser Zeit eben auftauchen, versteht sich schon mal eines. Die kommen von außen, die sind dem ansässigen Feudalherrn nicht irgendwie unterworfen. Mhm. Die kommen in gewisser Weise, vielleicht sind sie zu Hause einem Herrn entwischt, das mag sein, aber das lässt sich nicht verfolgen und das wird nicht weiter verfolgt. Die sind also schon einmal frei. Mhm. Aber dass diese Verdopplung und Dreifachung der Bevölkerung ist etwas, was dem Feudalismus Schwierigkeiten macht. Denn wir müssen uns ja klar machen, das ist ein Versorgungszusammenhang der persönlichen Abhängigkeiten. Bestimmte Personen sind bestimmten Personen verpflichtet. Und da ist eine beliebige Vermehrung der verpflichteten Personen nicht möglich. Also die kann durchaus zunehmen, aber dieses Maß an Zunahme kann an einen solchen Zusammenhang nicht komplett aufnehmen. Also sprich, einfaches Beispiel, dann ist dann einfach der fünfte, sechste adelige Sohn nicht mehr wohl gelitten und wird nicht mehr durch irgendwelches Erbe, kann er nicht mehr berücksichtigt werden, sondern der darf sozusagen in die freie Welt ziehen. Mhm. Und das natürlich nicht nur im Adel, das geht bis runter, also bis zum bäuerlichen Haushalt, wo überzählige Leute jetzt nicht mehr mit aufgenommen sein können und irgendwann mal losgeschickt werden und schauen müssen, wo sie bleiben. Das ergibt eine eigenartige, besondere Art von Freiheit. Diese Leute sind nicht mehr eingebunden in den Zusammenhang. Heißt, sie lösen sich aus der Herrschaft, von der Abhängigkeit, aber sie werden eben auch nicht mehr berücksichtigt durch die Versorgung, die durch diesen Zusammenhang organisiert wird und müssen jetzt selber schauen. Das heißt, sie sind frei von Herrschaft, aber auch frei von Versorgung.
Und ich meine, es ist nicht nur eine Frage von Not, es ist auch eine Frage von, wenn ich die verbesserten Methoden für die Landwirtschaft habe, aus der Sicht von einer feudalen Herrschaft, mich sowieso für was Besseres, Gottgegebenes halte, warum sollte ich mich um so viele Menschen kümmern? Ja, warum? Also warum soll ich das gleiche Feld, das ich jetzt mit weniger Menschen bestellen kann oder höheren Ertrag habe, warum soll ich das jetzt mit mehr Menschen teilen? Das ist ja nicht nur eine Frage von, oh, ups, ich kann nicht mehr, sondern auch, ups, ich will nicht. So, und diese doppelte Freiheit wird aber natürlich zum Problem. Das war der Ausgangspunkt, wenn wir an unsere armen Teufel denken. Es wird zum Problem. Ihr müsst euch vorstellen, wenn auf einmal durch die ganzen Wälder, Steppen, Wege die gleiche Anzahl der Bevölkerung nomadiert, ja, die sonst in adligen Verbünden stand, in feudalen Verbünden stand, die betteln, die rauben, die irgendwie überlegen, wie sie überleben, dann wird das zum Problem. Und dafür musste eine Lösung gefunden werden. Die kommt nicht einfach so vom Himmel, sondern sie wurde in Europa auf eine spezifische Art und Weise gefunden. Und denn hier auf einmal findet etwas statt, dass Städte wie am Reißbrett entworfen gebaut werden. Und die Idee entsteht, man möge doch die Menschen schlicht und ergreifend alle in Städte schicken und sagen, okay, meine lieben Freunde, ihr seid doppelt frei, in dem Sinne, kein Feudalherr ist euch jemals mehr ein Herrscher. Ihr seid, auch eure Nachfahren sind frei und ungebunden, aber auch ihr seid frei im Sinne von niemand ist euch mehr verpflichtet.
Ja, diese Zeit, sprechen wir vielleicht etwa vom 13. Jahrhundert und folgende, ist die große Zeit von neu gegründeten Städten in Europa. Also jetzt ist genauso wie allenthalben die Rede ist von den Advene, diesen Zuzüglern, den Gästen, ist jetzt viel die Rede von Ville Nove, von neuen Städten. Wirklich gegründet mit der Absicht, dort erst dann die Bevölkerung hinzuziehen, also als leere Städte. Du sagst eben am Reißbrett geplant und zwar dafür gegründet, um gefüllt zu werden mit dieser, das ist herzlos, aber eben mit dieser überzähligen Bevölkerung. Herzlos insofern, dass man sie als überzählig empfindet, immerhin aber wird auf die Weise durch die Gründung dieser neuen Städte, diese vielen neuen Städte, ein Ort geschaffen oder werden Orte geschaffen, an denen die immerhin unterkommen. Und dann allerdings eben schauen müssen, wo sie bleiben.
Und wie sie überleben. Und an der Stelle ist ganz, ganz wichtig, da hätte ja alles Mögliche rauskommen können. Also das ist ja der umgekehrte Sinn einer Robinsonade. Menschen werden irgendwohin verfrachtet und sollen klarkommen. Da könnte ja alles passieren. Es gibt diesen Film Snake Plissken, die Klapperschlange. Da wird, glaube ich, in New York eine Riesenmauer gezogen, alle Verbrecher darüber geworfen. So. Das heißt, sie müssen selber klarkommen. Ja, und da herrscht alles andere als das, was wir jetzt gleich haben werden. Denn der Adel macht nicht nur die Städte auf, zwingt die Leute dort hinein, sondern er gibt mit ein Stadtrecht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ein paar Dinge sind vorgegeben. Neben dem, dass jeder frei ist, wird aber auch angewiesen, wie die sich versorgen sollen. Und zwar, indem der Handel geschützt wird. Auch Händler von außen sind geschützt. Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass man die Händler von außen nicht überfällt, sondern mit ihnen in einen Austausch geht. Das tun die auch aus Kalkül, aber ohne alles zu übersehen. Auch aus dem Kalkül, weil sie Interesse daran haben, dass es dort einen regen Handel gibt. Die Menschen also, und darum geht es uns ja hier und heute, wenn es um die Entstehung von Geld geht, die Menschen, die frei sind von Versorgung, nicht wissen, was sie tun sollen, in die Städte gehen, um sich versorgen zu können, um geschützt zu sein, sind auf einmal in der Situation, dass sie sich nur noch versorgen können, nicht mehr durch Einsammeln wie früher und Verteilen, sondern durch Handel. Das heißt, sie müssen kaufen, um an das zu kommen, was sie brauchen, aber auch verkaufen, um an Mittel zu kommen, um kaufen zu können. Das ist der entscheidende, wirklich unique Punkt, von dem wir heute hier ausgehen.
Ja, dieses Stadtrecht, das du nennst, hat immer wirklich als ersten Punkt die Freiheit der Stadtbewohner, die gewährt wird von denen aber, die bisher über die gleichen Menschen geherrscht hätten. Sie hätten ja auf der Herrschaft bestehen können. Und tun es nicht. Das ist wirklich ein sehr auffallender, sehr besonderer Vorgang, dass die Feudalherren, die immerhin von ihren Leuten leben und darauf angewiesen sind, eben solche Leute freigeben. Ausdrücklich. Und zwar noch nicht nur die jeweils, jetzt ihr seid jetzt da frei, sondern auch eure Nachkommen. Das wird also gesehen als etwas, was auf die Ewigkeit angelegt ist, diese Lossprechung der Leute. Freiheit entsteht als natürlich durchaus auch etwas Verlockendes, was in diese Städte ziehen kann, aber es benennt zugleich wie du es ja beschrieben hast, eine Notsituation. Mhm. Die Leute haben jetzt das Interesse, in die Städte zu kommen, weil sie dort vor der Verfolgung wegen ihrer Mittellosigkeit auch frei sind. Die allgemeine Art der Versorgung über den Feudalzusammenhang, über Geben und Nehmen, Redistribution, die fehlt für diese Leute. Das ist das Besondere. Diese Art von Versorgung klappt nicht mehr. Die fällt hier für diese Leute aus und muss jetzt, aber kann eben auch jetzt in diesen freien Städten ersetzt werden durch eine andere Vermittlung des Nötigen, wovon man lebt, nämlich diese unpersönliche Vermittlung. Die unpersönliche Vermittlung des Nötigen, dass man voneinander kauft und was man eben entsprechend natürlich auch einander verkauft. So, das ist wirklich, das ist diese Besonderheit, die in der Freiheit der Städte steckt.
Mhm. Und ich finde es absolut auf den Punkt gebracht von dir an der Stelle, Eske, diese Not zwingt alle. Und zugleich schafft sie Möglichkeiten und Freiheit. Und dieser Zwang, der für alle herrscht, ist auch wieder eine Möglichkeit, die für andere, für bestimmte gut zu nutzen ist. Und damit kommen wir zum Ausgangspunkt, ja, zurück, was wir heute hatten mit unserem Prolog. Wenn die meisten armen Schlucker arm bleiben, ja, und irgendwie ihre Dienste dazu leisten haben und es ganz schwer ist, in dieser Notsituation wirklich ihr Glück zu suchen oder Glück zu finden, gibt es andere, wie eben die Fuggers, die steinreich damit werden. Und ich finde es ein bisschen vergleichbar wie so die Situation von diesen Auswanderungswellen nach Amerika in das gelobte Land, ja, wo man sich versprach davon, dass dort alles besser wird. So muss man das auch verstehen. Menschen, die wirklich die Hälfte der Bevölkerung, die nicht mehr wissen, wohin, ja, hoffen in der Stadt ihr Glück zu finden. Und wie diese Dynamik weitergeht, damit wollen wir uns jetzt gleich im nächsten Teil beschäftigen. Einverstanden?
Ja. Da sind sie nun in den Städten, frei, frei von einem Herrscher, aber damit auch entblößt der Möglichkeit, durch persönliche Verpflichtung sich versorgt zu sehen. Stattdessen müssen sie jetzt sich unpersönlich durch eine andere Art der Vermittlung in Besitz der Lebensmittel bringen, von denen sie eben leben müssen oder von all dem, was sie eben zu ihrem Leben sich wünschen. Und diese unpersönliche Art ist eben Kauf und Verkauf. Beim Kauf bekomme ich das, was ich will, dadurch oder dafür, dass ich etwas dafür gebe. Dafür muss ich kein persönliches Verhältnis zu demjenigen haben, der mir das gibt. Und dieses unpersönliche Geben und Nehmen, unpersönlich in dem Sinne, es ist verbindet zwar alle, aber nicht in dem Sinne, dass nur die persönliche Beziehung, die persönliche Verpflichtung uns dazu bringt, einander etwas zu geben. Diese unpersönliche Vermittlung überspannt alles, bindet alle ein. Und das ist jetzt diese völlig neue Situation. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte leben Menschen zusammen ohne diese persönliche Verpflichtung und die Versorgung darüber und insgesamt als ganze Gemeinschaft, als eine Gesellschaft nunmehr vermittelt über dieses unpersönliche Miteinander umgehen, Kauf und Verkauf.
Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du da eben betonst, dass es sich um eine gesamte Gemeinschaft dann handelt. Selbstverständlich gibt es auch schon in der Geschichte immer wieder einzelne Gruppen, die von Kaufen und Verkaufen leben mussten. Ja, also gibt es immer wieder Beispiele, aber es ist nie das Ganze. Also nie ist die Versorgung, die wesentliche Versorgung mit Lebensmitteln, Produktion und Verteilung an das Kaufen und Verkaufen gebunden. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und nicht, dass jetzt hier ein Missverständnis entsteht wegen persönlich und unpersönlich. Wir meinen das jetzt nicht so, dass ich sage, ja, hallo Frau Meier, schön, dass Sie wieder da sind. Wie geht's den Kindern? Wollen Sie wieder 300 Gramm Käse? Wir meinen nicht sowas als eine persönliche Beziehung, ja, sondern was wir meinen ist, die persönliche Verpflichtung zwischen einem bestimmten Menschen und seinem Feudalherrn etwa ist von vornherein vorgegeben, dass genau diese Personen miteinander verbunden sind. Während Frau Meier könnte auch woanders einkaufen. Ja, für den Verkäufer, die Verkäuferin an der Stelle spielt es nur eine Rolle, dass bei ihr eingekauft wird, wer auch immer. Ja, also nur, dass wir hier nochmal, das hast du so nicht gesagt, aber es ist schon mal passiert, dass es missverstanden worden ist. Jetzt gehen wir weiter. Sobald das in der Welt ist, gibt es eine Dynamik, entsteht etwas von vornherein, was auch zu unterscheiden ist zu allem anderen. Und zwar, weil diese Städte zum Zentren des Handels werden, und zwar speziell auch geschützt, wie wir es vorher erzählt haben von den Feudalherren, ist es so, dass auch immer mehr Handel in die Städte hineingezogen wird. Auch das Umfeld ist interessiert daran, ja, dort Handel treiben zu können. Und insofern ist es so, dass praktisch dieses Kauf und Verkauf als Mittel der Versorgung, ja, zunehmend ineinander greifen und über die Städte auch hinausgreifen. Ja? Das heißt, sie haben eine Wirkung hinaus, zwischen den Städten, aufs Land hinaus, dass dieses Prinzip der Versorgung interessant wird. Es entsteht als Möglichkeit, vorher nicht, also konnte es vorher nicht. Also wenn wir immer diese Mittelalterfilme oder irgendwas angucken oder Urzeiten, wo man einfach, egal wo man hinkommt, mit seinen Münzen, die man irgendwo her hat, überall jederzeit kaufen kann, das ist ja Quatsch, das gibt's ja nirgendwo. Es gibt nicht irgendwo überall Märkte. Wenn die Bevölkerung sich nicht über Märkte versorgt, gibt es sie auch nicht. Aber wenn es erstmal da ist, haben wir eine Möglichkeit. Und wenn das auf Interesse stößt, bekommt es eine zusätzliche Dynamik.
Ja. Und wirklich in diesen drei Feldern, die du auch genannt hast, der Austausch der Städte mit dem Umland, also mit den Bauern, mit den umliegenden Bauern, die ihrerseits durchaus noch den einem Feudalherrn verpflichtet sein können, dann eben der Austausch selbstverständlich innerhalb der Stadt, untereinander, aber dann eben auch wieder immer noch, also den Außenhandel, nach außen gab es ja natürlich auch schon ewige Zeiten, aber jetzt eben mit der Verbindung dieses Außenhandels mit dem Binnenhandel selbst, an dem und der lockt eben diesen Handel von außen an, an dem wiederum die Höfe, die erst einmal nicht mit zu den freien Städten gehören, auch profitieren. Mhm. So, noch einmal, aber wie du es ja schon gesagt hast, so greift das, entwickelt das eine Dynamik, die also das noch mehr mit dem Kauf und Verkauf mehr noch anzieht über die Städte hinaus. Und was damit eben ausgreift, ist jetzt zum ersten Mal, jetzt dürfen wir das durchaus so nennen, eine Tauschwirtschaft. Mhm. Eine Tauschwirtschaft in dem Sinne auch, wie unser beliebtes Märchen vom Entstehen des Geldes. Erst wurde Ware gegen Ware getauscht und dann eben Ware gegen Geld. Die Tauschwirtschaft, die dort vorausgesetzt wird. Jeder braucht den Tausch, den Kauf, um das zu bekommen, was er braucht. Diese Situation ist jetzt hier zum ersten Mal eingetreten. Für alle gilt es, das ist eine Tauschwirtschaft. Und wie es in diesem, das ist ja immerhin die Wahrheit an diesem Märchen, sobald wir eine Tauschwirtschaft haben, dann liegt das Geld nahe. Und nicht nur, wir sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter, es liegt nicht nur nahe, sondern jetzt ist es notwendig da.
Ganz genau richtig. Also dieses, wir haben uns ja noch lustig gemacht auch darüber, dass auf einmal alle Menschen auf einen Markt strömen, warum auch immer. Ne? Jeder bringt was mit und hofft, dass die andere Person, von der diese Person was möchte, genau das möchte, was ich anbiete oder sowas. Also wie soll das sein? Aber hier haben wir die Situation. Die Menschen können nur überleben, indem sie kaufen. Aber niemand gibt etwas einfach so her, sondern er möchte selber auch etwas dafür bekommen. Also haben wir genau diese Problematik, dass das, was ich verkaufe, mir etwas einbringen muss, womit ich kaufen kann. Also in dem Moment entsteht die Notwendigkeit, dass ein Tauschmittel sich über die ganze Zeit hinweg, über diese ganzen Käufe hinweg, sich miteinander und mit sich selbst verbindet. Und es ist ja nicht so, dass es gar keine Tauschmittel gäbe und nur Waren. Es gibt natürlich Münzen, da kommen wir auch nochmal später drauf zurück. Also es bestehen ja schon Tauschmittel, die eine besondere Rolle hatten, aber selbst auch noch Waren sind. Aber diese Notwendigkeit besteht. Und da kommen wir nämlich nochmal an diesen Punkt, dass wenn wir von Geld reden als einer gesellschaftlichen Tatsache, wenn wir von Geld reden als etwas, was einen Versorgungszusammenhang leistet, verbindet das jetzt hier Menschen miteinander und Menschen auch über die Zeit. Ja, das heißt, dass ich eben etwas kaufe mit Geld und der andere das annimmt oder das Tauschmittel annimmt, weil er damit rechnen kann und auch muss, später selber damit wieder kaufen zu können. Ja? Und das ist die Verbindung von allen mit allen. Und das ist aber auch die Notwendigkeit, aber auch die Möglichkeit eines kontinuierlichen Tauschmittels.
Ja, da muss also niemand etwas erfinden. Da werden nicht Tauschmittel neu erfunden oder da wird nicht ein spezifisches Tauschmittel neu erfunden, sondern die Tauschmittel, die es bereits gibt, die werden jetzt zu etwas anderem. Die werden jetzt zu Vertretern dieses einen Tauschmittels. Warum ist es als eine Tauschmittel? Jeder ist auf dieses Tauschmittel angewiesen und muss es bekommen, um dafür das zu bekommen, wovon er lebt. Und da das alle betrifft, schließen sich sozusagen die vielen unterschiedlichen Tauschmittel zusammen zu diesem einen allgemeinen. Das ist also eine Funktion, die das dieses eine Tauschmittel jetzt gegenüber dem bloßen, vielfältigen Gegenständen, mit denen mal zu tauschen waren, abtrennt, unterscheidet von ihnen. Es ist diese Funktion des einen für alles gültigen Tauschmittels. Und das ist Geld. Entstanden ist es durch die Notwendigkeit einer ganzen Gesellschaft, sich über Kauf und Verkauf zu versorgen. Und das heißt, die Notwendigkeit, ein Tauschmittel einzusetzen, zu haben, es also zu bekommen und dann eben, nachdem man es bekommen hat, durch Verkauf in einem Kauf einsetzen zu können. Diese Allgemeinheit schließt sich zu der Notwendigkeit des einen Tauschmittels. So, in dieser Notwendigkeit entsteht Geld.
Und ich ergänze das genau, was du gesagt hast, aber ergänze nochmal, wenn wir am Anfang unseres Podcasts darüber gerätselt haben, wie kann es denn sein, dass eine reine Zahl die Macht hat, so viel Kaufkraft zu haben? Ja dann, wenn ich darauf angewiesen bin, weiter damit einzukaufen, wenn ich daran glauben muss, dass ich weiter damit einkaufen kann, wenn es eben nur noch in dieser Funktion besteht, eben Kaufmittel zu sein und nichts anderes. Wenn ich das nicht habe, würde ich niemals akzeptieren, dass es vielleicht mal später irgendwie wieder irgendwo eingelöst werden könnte. Niemals. Dann will ich was in der Hand. Und insofern sind wir jetzt an dem Punkt gelandet, und das hat was Doppeltes. Einerseits, wie es historisch entsteht, und auf der anderen Seite, ja, worin eine reine Zahl überhaupt die Macht haben kann, als Kaufkraft zu dienen. Insofern sind wir in der soziologischen Situation, in der das sein kann, heute leuchtet uns das ein, und sind heute an dem Punkt gewesen, wie ist das zum ersten Mal in die Welt getreten.
Und fassen wir damit mal etwas Ungeheuerliches zusammen. Aus dem Feudalwesen fallen Leute raus, lösen sich Leute in großer Zahl. Und ihre neue gesellschaftliche Situation, die bedeutet, dass sie von Geld leben. Die bedeutet, dass sie über ein Tauschmittel verfügen und angewiesen sind auf ein Tauschmittel, das als das eine, das für alles steht, Geld ist. Das heißt, die geschichtlich zufällige Konstellation, die sich da in Europa ergeben hat, mit dem Nachlassen der Überfälle von außen und dem, was dann folgt, diese geschichtlich zufällige Entwicklung, besondere Entwicklung, die führt blind und also zufallsgeneriert zu Geld. Das ist eine, ja, auch fordernde Erklärung. Also die fordert uns schon einiges ab, diese Erklärung von Geld, wie Geld entstanden ist. Sie ist aber historisch einfach zwingend.
Teil 3. Wir pointieren, was daraus folgt. Was folgt daraus, dass wie die Entstehung der Tauschwirtschaft, der Tauschgesellschaft hergeleitet haben, historisch aus diesen unfassbar vielen Gründungen freier Städte in Europa. Was folgt daraus für unseren Podcast, aber auch für die Geschichte, in der wir immer noch Teil davon sind? Erstens, Geld ist nicht irgendein Ding, was uns immer und immer wieder erzählt wird. Geld ist eine gesellschaftliche Tatsache. Geld kann nur sein, weil es angewiesen ist auf Kauf und Verkauf. Geld ist nur, weil wir alle in dem Zwang stehen, von anderen Tauschmitteln bekommen zu müssen. Weil nur Tauschmittel uns ermöglichen, an das zu kommen, was wir brauchen. Und diese Angewiesenheit auf Tauschmittel macht überhaupt erst das Tauschmittel zu einem reinen. Also rein heißt, dass es eben nicht mehr in etwas bestehen muss, sondern dass es das eine ist, mit dem man alles kaufen kann, was natürlich zu kaufen ist. Und dieses eine, reine, was wir am Anfang auch unseres Podcasts in der ersten Folge hatten, das sich gegen alles einlösen lässt, basiert auf dieser gesellschaftlichen Tatsache, dass wir alle angewiesen sind auf Kaufen und Verkaufen.
Ja. Denn diese Tatsache, dass eine ganze Gesellschaft von Kauf und Verkauf lebt, heißt, dass die einzelnen Kauf- und Verkaufsvorgänge, das ist ja immer wechselseitig das Gleiche, dass die kontinuierlich nicht mehr abreißen dürfen. Die sind ja lebensnotwendig. Zwar kann man auch irgendwelchen Luxus noch kaufen, aber sie sind auch das, wovon die Menschen leben. Und so kontinuierlich, also wie diese Vorgänge ereignen müssen, stattfinden müssen, so kontinuierlich braucht es auch dieses eine Tauschmittel. So, und so erst in dieser Funktion, erst in dieser gesellschaftlichen Gegebenheit, erst entsteht Geld. Das heißt aber, vorher hat es Geld nicht gegeben. Wir sind uns dessen schon bewusst, was wir da behaupten. Nämlich, das heißt ja, dass Münzen, die es zweifellos schon vor dieser Zeit gab, wir müssen überhaupt noch sagen, welche Zeit, dass Münzen es nicht einfach in sich tragen, Geld zu sein. Nein, diese vielen Jahrhunderte, die es Münzen vorher schon gab, sind Münzen nicht Geld. Sie sind Stücke Metall. Sie sind eine Ware, vielleicht eine herausgehobene Ware, mit der ich alles Mögliche machen kann. Übrigens nicht nur kaufen. Aber wenn ich auch kaufe, dann ist es eben tatsächlich nur ein Tausch von einem Gegenstand gegen einen anderen. Was muss also passieren, dass Münzen nicht Geld sind automatisch, sondern Geld werden? Sie müssen in einem solchen gesellschaftlichen Zusammenhang, in einer Gesellschaft, die von Kauf und Verkauf lebt, eingesetzt werden. Dann werden sie zu Geld. Zusätzlich zu ihrer Eigenschaft, diese Metallstücke zu sein, werden sie nun zu Trägern der Eigenschaft, dieses reine Tauschmittel zu sein. Jetzt müssen wir aber nicht uns das auch nicht so vorstellen, dass diese Münzen alleine jetzt Geld darstellen würden. Nein, sofort, als es mit dem Geld beginnt. So, und jetzt ist einfach die Stelle, jetzt müssen wir auch mal von einer genaueren Zeit sprechen. Oder vielleicht kannst du ja das mal schnell übernehmen. Was ist die Zeit, von der wir da sprechen?
Also wir hatten ja heute in der Folge erstmal davon erzählt, wie es zu diesen massenweisen Stadtgründungen kommt. So 12. bis 13. Jahrhundert geht es los. Und dass diese Stadtgründungen, die ja mehrfach sind, immer, immer mehr anfangen zu dominieren, immer mehr sich ausbreiten, bis sie ein Übergewicht bekommen. Und es geht darum, dass diese Versorgung ein Übergewicht bekommt, weil parallel gibt es ja immer noch den feudalen Zusammenhang. Und dieser Übergang erfolgt ganz entscheidend zwischen 16. und 17. Jahrhundert. Ja? So, dann ändert sich insofern etwas, dass zwar immer noch auch in den Städten die Menschen scheinbar gar nicht anders von Kauf und Verkauf leben müssen, aber insgesamt auf viel größerer Ebene der Zusammenhang sich schließt und es allgemein unnotwendig wird. Das heißt, dass es wirklich zu einem größeren Kontext, zu einer gesellschaftlichen Tatsache wird, ist spätestens erfolgt mit Anfang 17. Jahrhundert. Und dann haben wir genau das, was du ja beschrieben hast, dass eine reine Zahl kann auf einmal diese Power haben, sich gegen alles kaufen zu lassen, aber nur, weil die Umstände entsprechend sind. Und du warst ja an dem Punkt dran gewesen, dass eine Münze praktisch, die einen Tag vorher noch gefühlt nichts anderes ist als eine Ware, die man aber als Tauschmittel verwenden kann, also praktisch ein Tauschmittel, das nicht ein reines ist, sondern ein Tauschmittel ist ein Etwas, das kann man einschmelzen, verwenden, Ohrringe draus machen, Schmuck, was auch immer. Diese wird auf einmal zu dem, was wir in Folge 1 hatten, zu einem Dokument. Ja, also ein Dokument einer Kontinuität von Tauschvorgängen und damit zu einer gesellschaftlichen Tatsache. Und in dem Moment, wo sich das durchgesetzt hat, in dem Moment, wo das in der Welt dominant wird, beginnt eine zweite Phase. Die zweite Phase würden wir auch als Durchsetzungsgeschichte des Geldes bezeichnen und die funktioniert auf zwei Ebenen. Einmal, dass eben das Prinzip über Kaufen, Verkaufen immer noch weiter sich durchsetzt in alle Bereiche der Gesellschaft hinein, übers Land, in alles, sogar auf die ganze Welt sich durchsetzt. Also, dass die Tauschwirtschaft, die Tauschgesellschaft herrschender wird noch, dynamischer. Und das Zweite ist, dass auch die Tauschmittel sich mehr und mehr in das verwandeln, was sie ab dem Zeitpunkt schon sind, ihrem Wesen gerecht werden, eben zu reinen Tauschmitteln, zu Dokumenten von reinen Zahlen.
Und das tatsächlich beginnt sofort in dem Zeitpunkt, von dem wir da sprechen, dass Geld aufkommt, haben wir viele Indizien, die das bezeugen. Und wir können ich greife nur dieses eine eben heraus. Das schon um 1600, also Ausgang dieses sogenannten langen 16. Jahrhunderts, dass schon um diese Zeit der größte Teil von Kauf und Verkauf nicht mehr über Münzen geht, sondern über Kredite. Das heißt, schon in diesem ersten Moment ist der überwiegende Anteil von Geldsummen nur vorhanden in Form von Kredit. Sicher, da gibt's die Münzen und auch die sind Träger sozusagen des reinen Tauschmittels, dieses Werts. Und das macht übrigens sofort auch eine Krise aus, in die die Münzen geraten. Von der werden wir auch noch zu sprechen haben. Aber wichtig ist es, die Existenz von Geldsummen als Kredit beginnt dort. Wir haben entsprechende Gründungen von Banken, also nämlich kontoführenden Banken. Das werden wir alles noch ausführen. Und das genau, nämlich ist das, was du sagst. Wir stehen an dem Punkt, wo das Geld beginnt, aber eben in einer Durchsetzungsgeschichte dieser Besonderheit, dass es dieses Nichts ist dieses Unding mit der immensen Kraft, alles zu kaufen.
Genau. Und wir versprechen euch, wir werden euch in dem Kontext erklären können, wie es zur Scheidemünze kommt, also wie auf einmal eine Münze nicht mehr selbst das darstellen muss an Inhaltlichkeit, an Warencharakter, an Metalligkeit, sondern man einfach was draufschreiben darf und sie gilt als was anderes, wie Zahlen auf die Münzen kommen, wie es deswegen über die Kreditform zu den Geldscheinen und so weiter kommt. Das werden wir machen. Wir werden auch darüber reden, warum diese Dynamik so groß ist, also warum eben Tauschwirtschaften wachsen müssen. Auch darüber reden und sich deswegen auch schon ausbreiten. Stand jetzt ist es, dass wir überhaupt Geld als reines Tauschmittel hergeleitet haben. Und Stand jetzt ist es, dass wir sagen, es geht um eine Abhängigkeit aller mit allen auf eine unpersönliche Art und Weise. Und nur darauf basierend kann Geld als reines Tauschmittel fungieren.
Und ich würde sagen, das genügt für heute mit diesem Thema. Wir können mal Luft schnappen, Luft Atem schöpfen, beziehungsweise ihr alle, die da zuhören. Es ist schon sehr viel, sehr geballt, was wir da gelegt haben und vor allem was eben jetzt uns die Aussicht eröffnet oder euch auch, wie viel da jetzt noch zu klären ist und was aber jetzt eben mit dieser speziellen Erklärungsmacht auch eben anzuschauen ist.
Ich würde vorschlagen, Eske, wir geben den Ausblick auf die nächste Folge und schließen.
Ja. Ja.
Also der Ausfluchtpunkt war jetzt der, die Abhängigkeit aller von allen in unpersönlicher Weise, so dass man A, mal Käufer, mal Verkäuferin sein muss. Und wir wollen in der nächsten Folge uns damit beschäftigen, wie sich das auf die sozialen Beziehungen der Menschen auswirkt. Weil uns geht es ja nicht nur um reine wirtschaftslogische Dinge, uns geht es um die Menschen. Wie wirkt sich das auf uns Menschen in sozialen Beziehungen aus? Wir werden in der nächsten Folge darüber reden, über die Vereinzelung der Einzelnen.
Und ich freue mich darauf und damit beenden wir jetzt diese Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir sind Geld auf der Spur, weil wir ihm und seiner ungeheuren Macht beikommen wollen.
Wenigstens wollen wir uns seiner Übermacht nicht einfach ergeben und uns dumm machen lassen von ihr. Money, money, money. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.